Was für eine Woche. Gerade schauen wir noch alle in die USA, dann kommt in Deutschland diese Eilmeldung.
Die Ampelkoalition ist Geschichte. Das ist die überraschende Nachricht dieses Abends. Vor einer Stunde dann zerbrach die deutsche Bundesregierung. Bundeskanzler Scholz entlässt Finanzminister Lindner.
Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer dieses Regierungscrashs? Wir klären heute, wem das nützt und wem das schadet, was ab jetzt in Deutschland passiert. Mit Anna Engelke aus dem Leitungsteam des ARD-Hauptstadtstudios. Sie war im Bundestag dabei, als die Regierung geplatzt ist und erzählt, wer sich jetzt vielleicht als Gewinner fühlt. Kleiner Spoiler, es ist nicht nur Friedrich Merz. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Das ist unsere Folge für Freitag, den 8. November, die ihr schon jetzt vorab hört. Hallo Anna.
Hallo Viktoria.
Anna, was hast du gemacht, gedacht, gefühlt am Mittwoch, als du gehört hast, Kanzler Olaf Scholz entlässt Finanzminister Christian Lindner?
Also ich war genau hier in meinem Büro, von dem aus wir auch gerade sprechen, in Berlin mit dem Blick auf die Spree. Und ich stand hier an meinem Schreibtisch und habe einen Kommentar geschrieben für die Tagesthemen. Wir hatten es schon so im Laufe des Tages läuten hören, dass die SPD, der Bundeskanzler, wirklich den Papst aufhat und sagt so, also er hat hier keine große Lust, da noch sich weiter aus seiner Sicht von Christian Lindner, dem Finanzminister, auf der Nase rumtanzen zu lassen.
Und wie die Bild-Zeitung soeben meldet, soll FDP-Chef Lindner dem Kanzler vorgeschlagen haben, den Weg für Neuwahlen Anfang des kommenden Jahres freizumachen.
Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht ist das jetzt eine sich entwickelnde Lage und ich sollte jetzt vielleicht gar keinen Kommentar mehr schreiben, sondern ich sollte rübergehen in den Bundestag.
Und das hast du dann auch gemacht?
Das habe ich auch gemacht. Ich bin dann rübergegangen auf die Fraktionsebene, weil da waren dann die SPD, da war die FDP. Christian Lindner hat dort sein Statement abgegeben und die Grünen waren auch dort. Also es war gestern für diese späte Stunde noch einiges los hier.
Ja, es lag in der Luft und dann ist es passiert. Und wir schauen jetzt mal darauf, was das bedeutet. Wir schauen auf die Gewinner und Verlierer vom Ampel aus. Lass uns bei den möglichen Gewinnern mal anfangen. Wer ist denn in Berlin am Donnerstag vermutlich mit einem Lächeln aufgewacht?
Mit einem gefühlten Lächeln. Ich würde das so einordnen, weißt du, wer fühlt sich als Gewinner und wer fühlt sich möglicherweise als Verlierer? Also als Gewinner fühlt sich mit Sicherheit Olaf Scholz, weil er jetzt einmal durchgegriffen hat, weil er diese Entscheidung getroffen hat, weil er Christian Lindner vor die Tür gesetzt hat. Und ich habe den Eindruck, dass Olaf Scholz da ja auch ungewöhnlich offen über die schwierige Zusammenarbeit mit Christian Lindner gesprochen hat.
Der Bundesfinanzminister zeigt keinerlei Bereitschaft, dieses Angebot zum Wohle unseres Landes in der Bundesregierung umzusetzen. Ein solches Verhalten will ich unserem Land nicht länger zumuten.
Und ich denke, Olaf Scholz fühlt sich als Gewinner. Er konnte sich zumindest als Gewinner fühlen, als er gestern Abend dann zu der SPD-Fraktionssitzung gegangen ist, weil da ist er mit stehenden Ovationen und viel Applaus begrüßt worden, als er dann in diesen Fraktionssaal reinging. Also deswegen, Olaf Scholz fühlt sich mit Sicherheit als Gewinner.
Wie sieht's denn aus für CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz? Das sieht ja so aus, als würde das jetzt seine Chancen, Kanzler zu werden, nicht nur akut erhöhen, sondern auch beschleunigen. Hat der sich gefreut?
Beschleunigen in jedem Fall. Also ich hatte das heute Morgen gesehen, wie er da nach der Fraktionssitzung aufgetreten ist, der Unionsfraktionssitzung.
Ja, meine Damen und Herren, die Ampel ist seit gestern Abend Geschichte.
Und du hast jetzt nicht gesehen, dass er sich gefreut hat, aber was er sagt ist, okay, Vertrauensfrage, Neuwahlen, aber nicht erst, wie der Kanzler das gerne möchte, Vertrauensfrage Mitte Januar und dann Neuwahlen im Anfang März.
Es gibt überhaupt keinen Grund, die Vertrauensfrage jetzt erst im Januar des nächsten Jahres zu stellen. Die Ampel hat keine Mehrheit mehr im Deutschen Bundestag. Und damit haben wir den Bundeskanzler aufzufordern, und zwar mit einem einstimmigen Beschluss der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, jetzt sofort die Vertrauensfrage zu stellen. spätestens Anfang nächster Woche.
Damit bis Mitte Januar oder zweite Januarhälfte gewählt werden kann. Also du hast heute einen ernsten Friedrich Merz dort gesehen. Also es ist in jedem Fall eine gute Position, vor allen Dingen, wenn du auch auf die Umfragen guckst, wo die Union ja so viele Stimmen hat wie die Ampel zusammen. Mhm. Und deswegen steht die Union einfach schon mal besser da als die anderen Parteien. Und sie sind deswegen nicht, oder sind alle in einer etwas schwierigen Situation, wenn das jetzt alles recht kurz kommt, weil du halt auch hoppla die hopp alles planen musst, mhm, den Bundestagswahlkampf planen musst und. Das ist nicht so toll, aber das ist für alle Parteien nicht toll. Und da sagt die Union, das wird sie auch nicht stören, sie seien schon mal so weit, den Bundestagswahlkandidaten aufzustellen. Und sie sehen sich eigentlich sehr vorbereitet. Ja, klar, also die Union steht gut da, aber es kann auch sein, weißt du, dass AfD und BSW auch sagen, ach, uns kommt das auch sehr zu Pass. Also die gehören nämlich auch zu denen, die sagen, Neuwahlen und Vertrauensfrage schneller, als der Kanzler das plant.
In den USA hat jetzt Trump die Wahl gewonnen. Die AfD hat sich darüber sehr gefreut. In Deutschland zerbricht die Regierung. Sind es goldene Zeiten für rechte Bewegungen, die jetzt bevorstehen?
Also, wenn du darüber sprichst und danach fragst, wer sich freut, ich kann mir natürlich vorstellen, dass sich die AfD freut und auch das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht, weil immer, wenn es Unzufriedenheit in der Mitte gibt, tendieren ja Wählerinnen und Wähler zu den Rändern und da sind eben AfD und BSW. Und AfD, die AfD-Chefin Alice Weidel, hat jedenfalls die Wahl von Donald Trump in Washington, in den USA, als ein Vorbild für Deutschland gesehen, ne? Dieses Make America Great Again, das so Make Germany Great Again. Mhm. Und sie findet das ganz toll, was da gelaufen ist. Und das BSW, das haben wir ja auch gesehen bei den Landtagswahlen im Osten, das profitiert auch von Unzufriedenheit in der Mitte.
Mhm. Und Stichwort Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft, da haben sich ja viele über die aktuelle Regierung beklagt. Über die Position zur Schuldenbremse und zur Investition wurde auch heiß diskutiert. Ist die Wirtschaft jetzt Gewinnerin dieses Koalitionsbruchs?
Also aktuell Gewinnerin in dem Sinne nicht, aber sie erhofft sich natürlich, es ist immer schwer für die Wirtschaft zu sprechen, aber so habe ich jedenfalls, ne, wenn ich so auf die Reaktionen gucke, sie sieht jedenfalls eine Möglichkeit. Also viele Wirtschaftsverbände und Industrievertreter sagen, ja, das mit der Neuwahl ist eine gute Sache, das mit der Ampel, das ging ja so nicht weiter, aber lasst es uns früher machen. Also die sind, wenn du so willst, auf dem Kurs von Friedrich Merz und sagen, wenn wir sagen Vertrauensfrage, dann so früh wie möglich, damit wir halt bald wieder auch als Land geschäftsfähig sind.
Jetzt schauen wir mal auf die andere Seite. Wer hat denn verloren diese Woche? SPD und Grüne wollen bis zur Vertrauensfrage Anfang kommenden Jahres und den daran wahrscheinlich anschließenden Neuwahlen weiterregieren. Dazu hoffen Sie bei den wichtigen Abstimmungen, die da noch kommen sollen, zum Beispiel beim Bundeshaushalt, der ja bald noch beschlossen werden soll, mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten, etwa mit der Union. Ist das realistisch?
Ich glaube das nicht. Also das war jetzt ja so der Move vom Bundeskanzler am Donnerstagabend bei seinem Statement im Kanzleramt, ne, dass er nochmal so ein paar Punkte aufgezählt hat, wo er versucht hat zu erklären, warum er für das Datum der Vertrauensfrage Anfang Mitte Januar ist und nicht jetzt schon.
Will er bis dahin wirklich noch Inhalte durchbringen oder ist es eher so eine Möglichkeit, Zeit zu gewinnen?
Er möchte Inhalte durchbringen, das nehme ich ihm auch ab. Also er hat ein paar Punkte aufgezählt und dafür bräuchte er dann die Stimmen der Union. Da geht es um Ukraine-Hilfe, da geht es auch um Wirtschaftssachen, also so steuerliche Progressionen, ein paar Beschlüsse, die möchte er gerne auf den Weg bringen. Und das glaube ich ihm auch, dass er da gerne die Stimmen der Union hätte. Die Union in Form von Friedrich Merz hat am Donnerstagmorgen aber ganz klar dieses Angebot, wie ich es mal in Anführungsstrichen formulieren möchte, des Kanzlers zurückgewiesen und hat gesagt, nee.
Wir können es uns einfach nicht leisten, jetzt über mehrere Monate hin eine Regierung ohne Mehrheit in Deutschland zu haben und anschließend über weitere Monate einen Wahlkampf zu führen und dann möglicherweise mehrere Wochen Koalitionsverhandlungen zu führen. Das muss jetzt schnell gehen.
Und was ich ganz geschickt fand von Friedrich Merz, war dann, dass er am Donnerstagmorgen gesagt hat, okay, wenn dann früher die Vertrauensfrage gestellt wird, dann dauert es ja auch noch ein bisschen, bis der Bundespräsident darüber entschieden hat. Und in der Zwischenzeit sind wir als Union durchaus dabei, bei der einen oder anderen Sache mitzustimmen. Und das finde ich taktisch geschickt, weil er damit, also Friedrich Merz versucht damit, Olaf Scholz so ein bisschen auszuspielen und sagt, wir können auch bei was mitstimmen, dafür musst du aber nicht die Vertrauensfrage erst im Januar stellen.
Und nochmal mit Blick auf die Union, wie viel Interesse hat die überhaupt, jetzt wirklich mit dem Kanzler konstruktiv zusammenzuarbeiten? Oder ist es nicht eher in deren Interesse, die Regierung bis zur Wahl noch schwach dastehen zu lassen?
Ich würde sagen, letzteres, dass Friedrich Merz jetzt kein großes Interesse daran hat, dem Bundeskanzler noch bei Projekten zu helfen, die vor allen Dingen für die Sozialdemokraten wichtig sind, wie Rente oder sowas, sondern dass er sagt, bei der Ukraine können wir möglicherweise miteinander reden, aber wirklich nur in einem begrenzten Maße. Aber Friedrich Merz möchte nicht sich darauf einlassen, wie der Kanzler das gerne hätte, jetzt im Dezember noch die unterschiedlichsten Projekte der SPD durchzubringen.
Also ist der Kanzler denn dann jetzt überhaupt noch politisch handlungsfähig oder eher so eine Art Insolvenzverwalter von dieser gescheiterten Koalition?
Also er findet, er ist politisch handlungsfähig und ich glaube, das ist immer so eine Sicht der Perspektive und andere würden ihn eher als einen Insolvenzverwalter, wie du es formuliert hast, sehen, weil es ist ja klar, die Ampelregierung gibt es so nicht mehr. Am Donnerstag entlässt der Bundespräsident die Minister, die FDP-Minister, außer Volker Wissing, den Verkehrsminister. Der hat ja auch am Donnerstag angekündigt, dass er aus der FDP austritt und als Verkehrsminister in dem Kabinett bleiben will. Aber das ist tatsächlich eher so noch eine Rumpfregierung, die wir haben, wo ja auch der Blick auf diese Regierung eher in Richtung, was heißt eher, du kannst das eher auch streichen, das ist jetzt ja eine lahme Ente-Regierung, die wir hier haben. Die hat ja auch keine Mehrheiten mehr.
Und ohne den Beschluss von einem neuen Bundeshaushalt für 2025, das steht ja an, ohne das kann es ja auch keine weitere Unterstützung der Ukraine geben. Und das wäre jetzt ja womöglich auf Monate, bis eine neue Regierung steht. Dazu kam jetzt in dieser Woche die Unsicherheit unter einem gewählten Präsidenten Trump aus den USA. Ist die Ukraine vielleicht die größte Verliererin diese Woche?
Das kann sein. Also was die Ukraine-Hilfe angeht, die hat ja der Bundeskanzler auch am Mittwochabend genannt, also so als ein Punkt, der jetzt noch nötig wäre und wo es doch schön wäre, wenn die Union mitziehen würde. Und das hat ja dann Friedrich Merz aufgenommen am Donnerstagmorgen und gesagt, also bei ein paar Sachen könnten wir uns auch vorstellen, mitzustimmen. Und er hat jetzt die Ukraine nicht explizit erwähnt, aber wenn es mehr Geld dafür geben sollte, könnte ich mir vorstellen, dass da auch die Union da noch mitstimmen würde. Mhm. Und was den Haushalt angeht, du hast halt eine vorläufige Haushaltsplanung in Deutschland. Das ist anders als in den USA, wo wir auch immer wieder über diese Government Shutdowns sprechen, wenn dann überhaupt nichts mehr ausgezahlt wird. Also wir haben in Deutschland eine vorläufige Haushaltsplanung, wenn es keinen richtig verabschiedeten Haushalt gibt. Und daraus wird alles gezahlt, was gezahlt werden muss. Also weißt du, wofür es Gesetze gibt. Mhm. Bloß du machst halt in dem Sinne keine neuen Sachen mehr. Aber die Union könnte zum Beispiel sagen, wenn es um Ukraine-Unterstützung geht, da ziehen wir mit.
Okay, und du hältst das auch für wahrscheinlich?
Also ich könnte mir vorstellen, dass die Union bei Ukraine nochmal unterstützend eintritt. Da müsste man schauen. Aber der Punkt, den Friedrich Merz ja macht, ist, wenn er jetzt zielt mit der Neuwahl auf Mitte Januar, das ist ja sozusagen der Wunsch der Union, dass du früher fertig wirst hier in Deutschland mit dem Wählen. Weil es gibt ja diesen Termin, du hast Donald Trump erwähnt, es gibt ja diesen Termin, 20. Januar ist die Amtseinführung von Donald Trump. Und je näher an diesem Termin ran Deutschland wieder mit einer handlungsfähigen Regierung auf dem Platz ist, desto besser.
Also Am Mittwoch ist ja zuerst Kanzler Scholz vor die Kameras getreten, dann der entlassene Finanzminister Christian Lindner. Und die haben sich auch verbal gegenseitig ganz schön heftig beschossen.
Olaf Scholz hat lange die Notwendigkeit verkannt, dass unser Land einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch benötigt. Er hat die wirtschaftlichen Sorgen der Bürgerinnen und Bürger lange verharmlost.
Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen.
Da konnte man den Eindruck bekommen, da geht schon direkt der Wahlkampf los. Wie siehst du das? Können die drei Ampelparteien, SPD, FDP und Grüne, jetzt eigentlich mit diesem Scheitern nur weiter an Zustimmung bei Wählerinnen und Wählern verlieren?
Ich habe den Eindruck, es ist erstmal für alle drei Parteien ein Befreiungsschlag. Also es ist für die SPD ein Befreiungsschlag und die Sozialdemokraten sind sehr stolz auf ihren Bundeskanzler, dass er jetzt mal durchgezogen hat und dass er dann am Mittwochabend auch noch diese Rede gehalten hat, die tatsächlich auch durchaus eine Wahlkampfrede war. Also das ist das, was haben wir geschafft, wo wollen wir hin und warum kann ich nicht mehr mit Christian Lindner zusammenarbeiten?
Ihm geht es um die eigene Klientel. Ihnen geht es um das kurzfristige Überleben der eigenen Partei. Gerade heute, einen Tag nach einem so wichtigen Ereignis wie den Wahlen in Amerika, ist solcher Egoismus vollkommen unverständlich.
Sein genau vorbereitetes Statement vom heutigen Abend belegt, dass es Olaf Scholz längst nicht mehr um eine für alle tragfähige Einigung ging, sondern um einen kalkulierten Bruch dieser Koalition.
Weil er ja diese Rede, die Olaf Scholz gehalten hat, im Kanzleramt vom Teleprompter abgelesen hat und dann dieses 8 Seiten Rede oder 10 Seiten Rede, die schreibst du ja nicht mal eben kurz so in 20 Minuten. Da kommt es dann aus dem Kanzleramt, ja, es seien 2 Reden vorbereitet gewesen, also einmal rausschmeißen und einmal nicht rausschmeißen oder einmal Ampelende und einmal nicht Ampelende. Also, weißt du, es ist jetzt einfach vorbei mit dieser Ampel. Und wer versucht davon etwas zu profitieren, ist Robert Habeck, der stellt sich mit seinen Grünen in der Mitte auf und sagt, ne, der macht nicht mit bei diesem ganz schlimmen Blame Game, was wir bei Olaf Scholz sehen und was wir bei Christian Lindner sehen und hören. Und das ist ja in der Tat nicht schön, wie die übereinander sprechen. Also das ist doch sehr persönlich und da kannst du ja auch sehen, wie genervt die auch voneinander sind und weswegen das überhaupt gar nicht noch weiter geklappt hätte. Und auf jeden Fall, Robert Habeck versucht sich mit den Grünen eher in der Mitte zu positionieren und zu sagen, also an ihnen hätte es jetzt nicht scheitern müssen.
Wir wissen natürlich, dass die Ampelregierung nicht immer den besten Ruf hatte und wir haben uns häufig gestritten. Dennoch will ich sagen, für uns sagen, dass sich das heute Abend falsch und nicht richtig anfühlt.
Und weil du ja bei den Grünen auch immer noch überlegen musst, Robert Habeck hat übernächstes Wochenende den Grünen-Parteitag, auf dem er sich ja gerne zum Spitzenkandidaten oder wahrscheinlich zum Kanzlerkandidaten ausrufen lassen möchte.
Also insgesamt klingt das jetzt für mich so, als gäbe es im politischen Berlin direkt mehrere, die sich als Gewinner von diesem Koalitionscrash fühlen. Und einen eindeutigen Verlierer gibt's auch nicht so richtig, zumindest im Moment. Aber trotzdem hat uns diese Nachricht von Mittwochabend ja doch irgendwie schockiert. Darum die Frage, was heißt das denn jetzt für uns konkret? Also für Bürgerinnen und Bürger, für Menschen in Deutschland. Wie werden wir dieses Ampel-Aus im Alltag merken?
Wir werden es an irgendeiner Stelle durch mehr Wahlplakate merken, weil ob jetzt noch im Dezember, wie Friedrich Merz das möchte, oder im Januar, wie der Bundeskanzler das plant, die Vertrauensfrage gestellt wird und dann wird wahrscheinlich ja der Bundespräsident diesem quasi stattgeben und die Neuwahlen ausrufen und dann werden wir einen kurzen, kräftigen Bundestagswahlkampf sehen und wir sehen alle viele Plakate. Ich habe persönlich den Eindruck, wir sind jetzt auch in den vergangenen Monaten nicht besonders toll regiert worden. Und jetzt werden wir halt auch noch eine weitere Zeit nicht besonders toll regiert. Die Hoffnung ist natürlich, dass dann bei einer Neuwahl auch eine stabile Regierung rauskommt. Und da gehört aber auch zum ganzen Bild dazu, dass du mit AfD und BSW da zwei Player auf der Bundesebene hast, die das natürlich auch alles etwas unberechenbarer machen und die dann auch eine Regierungsbildung schwieriger machen können. Also weißt du, ich sag dir jetzt nicht, es ist alles super, wenn wir Neuwahlen haben. Bloß, was ich wirklich aus meiner Überzeugung raus sage, es ist gut, dass es mit dieser Ampel vorbei ist. Und dann lasst uns einfach gucken, wie wir alle wählen und was das dann für ein Wahlergebnis ist. Und was dann die, die da als stärkste Kraft rauskommen, was die dann damit machen.
Mhm. Wir haben es eben schon mal kurz angesprochen. Eigentlich sollte ja in diesem Jahr noch der Bundeshaushalt für 2025 beschlossen werden. Wann das jetzt passiert, das ist jetzt erstmal völlig unklar. Wir haben eben schon gesagt, dass das schwierig ist dann für Scholz. Aber was heißt es für uns, für Menschen in Deutschland jetzt?
Also wir müssen uns in dem Sinne erstmal keine Sorgen machen, dass jetzt keine staatlichen Leistungen mehr gezahlt werden, ne? Rente, Bürgergeld oder sonst irgendwas. Alles, was beschlossen ist, wird weiter gezahlt. Es gibt die vorläufige Haushaltsplanung und mit dieser vorläufigen Haushaltsplanung kannst du auch weiter regieren. Es wird auch einen neuen Finanzminister geben, es ist ein Vertrauter von Bundeskanzler Scholz, Jörg Kukies, ist ein Staatssekretär bislang im Bundeskanzleramt, der war auch mit ihm schon im Finanzministerium.
In der vergangenen Regierung, ne?
In der vergangenen Regierung, genau, in der Großen Koalition mit Angela Merkel. Und der wird dann auf diese vorläufige Finanzplanung und Haushaltsplanung gucken. Also das geht schon, aber klar, du kannst keine neuen Sachen, also du kannst nicht irgendwie was Neues mehr verabschieden, aber es wird jetzt nicht einfach so der Geldhahn zugedreht.
Mhm. Jetzt waren die Zustimmungswerte der Ampelregierung ja wirklich sehr schlecht. Auch weil sie derart zerstritten war oder oft auch so gewirkt hat. Kann dieses Ende dieser Dreierkoalition für die Bürgerinnen und Bürger auch was Gutes haben?
Also es ist ja klar, am Mittwochmorgen ist klar geworden, Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein. Das wird überwiegend hier in Deutschland mit großer Sorge gesehen. Also nicht nur in der Bundesregierung, sondern natürlich auch von vielen Leuten wie du und ich. Das hast du, ne? Dann hast du den Ukraine-Krieg und du hast diese miese Wirtschaft. Also ne, Deutschland zum zweiten Mal in Folge in einer Rezession. Also das ist alles nicht gut. Und dann kommt jetzt noch dieses Ampel-Aus dazu. Und das fand ich ganz interessant, weil das auch der Bundespräsident aufgenommen hat.
Das Ende einer Koalition ist nicht das Ende der Welt. Es ist eine politische Krise, die wir hinter uns lassen müssen und werden. Das Grundgesetz gibt klare Vorgaben für das weitere Verfahren. Unsere Demokratie ist stark.
Also ganz klar ein Signal des Bundespräsidenten. Das ist jetzt hier alles ein bisschen unruhig. Aber wir kommen auch wieder in besseres Fahrwasser. Und das müssen wir einfach mal schauen, wie sich das dann ergibt mit der Wahl, was da am Ende bei rauskommt.
Also zumindest Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier klingt da ein bisschen zuversichtlich. Womit rechnest denn du jetzt mal kurzfristig gesehen? Wie geht's weiter bis Weihnachten?
Meine Vermutung ist, dass der Bundeskanzler bei seiner Entscheidung bleibt, die Vertrauensfrage Mitte Januar zu stellen, dass er nicht Friedrich Merz an dem Punkt entgegenkommen wird und auch anderen, ne, Wirtschaftsverbänden und so, die sagen, das solle doch jetzt schneller gehen. Also ich wäre überrascht, wenn der Bundeskanzler da nochmal seine Meinung ändern würde und dann in der nächsten Woche die Vertrauensfrage stellt. Aber wir sind ja die ganze Zeit überrascht. Es passieren ja die ganze Zeit Dinge, die wir immer so nicht erwarten. Mhm. Und von daher kann das auch immer noch sein. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass der Bundeskanzler bei seinem Zeitplan bleibt, den er sich überlegt hat. Auch weil dann seine Partei mehr Zeit hat, sich auf diesen Wahlkampf einzustellen. Und dann würdest du, so ist jedenfalls die Planung von Olaf Scholz, ungefähr Anfang März mit der Bundestagswahl landen.
Vielen Dank, Anna.
Vielen Dank, Viktoria. Es hat Spaß gemacht.
ARD-Hauptstadtstudio-Leiterin Anna Engelke und ihre Kolleginnen und Kollegen beobachten weiterhin, was sich in den nächsten Tagen und Stunden rund um das Ampel-Aus tut. Alle News dazu findet ihr immer aktuell auf tagesschau.de. Und am Montag geht es bei 11KM um ein Thema, das bei Politikerinnen und Politikern derzeit offenbar nicht ganz oben auf der Agenda steht, um den Klimaschutz. Die nächste Klimakonferenz COP29 startet und wir fragen mal ernsthaft, was bringen diese Konferenzen überhaupt noch? Die Autoren dieser Folge sind Moritz Ferle und Sebastian Schwarzenböck. Produktion Viktor Weresch, Christine Frey und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Ich sag tschüss, aber nicht ohne diesen Tipp. Aktuelle Nachrichten findet ihr natürlich immer auf tagesschau.de. Und wenn ihr lieber morgens in rund 15 Minuten Infos hören wollt, dann empfehle ich euch 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Jeden Morgen sprechen zwei Hosts aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands miteinander über die Nachrichtenthemen, die bei ihnen gerade eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wie es nach dem Ampel-Aus weitergeht oder wie der neue Wehrdienst aussehen soll. Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. Hört doch mal rein in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.